Hallo und herzlich willkommen beim Narabo-Podcast und zu einer weiteren Folge im Format Mittelpunkt. Heute geht es um das Thema Liebe, vor allem warum Liebe politisch und so vielschichtig ist, aber auch um die Frage, warum die gesellschaftliche Aushandlung, wie wir lieben, die Gemüter schnell erhitzt und was Liebe mit Digitalisierung und Medien zu tun hat. Ich bin Lukas und spreche mit Veronika Fischer über ihr neues Buch zum Thema Liebe. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo Frau Fischer, willkommen beim Narabo-Podcast. Heute werden wir über Ihr Buch mit dem Titel Liebe sprechen. Bevor wir damit beginnen, würde ich Sie bitten, sich selbst kurz vorzustellen.
Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung erstmal. Ich freue mich sehr, dass wir heute zusammen über die Liebe sprechen können. Mein Name ist Veronika Fischer. Ich arbeite freiberuflich als Autorin, Texterin, Journalistin, lebe in Konstanz und schreibe in ganz unterschiedlichen Genres. Ich schreibe Kinderbücher, Theaterstücke, journalistische Texte, Lyrik, also immer das, worauf ich gerade Lust habe und was mich gerade anspringt. Ja, ich arbeite an ganz unterschiedlichen eigenen Projekten. Ich habe zum Beispiel ein Videoformat, das Literaturhaus im Grünen, wo ich mit Schreibenden hier aus der Region spreche, oder einen Liebesbriefservice habe ich auch. Und mein letztes Buch ist eben Die Liebe, die gerade erschienen ist. Ja. Ah ja, und ich bin noch Mutter von 3 Kindern. Das ist auch noch ein wichtiger Punkt.
Ja, im Januar 2024 ist Ihr Buch Liebe in der Reihe Übermorgen bei Cremer und Scherer erschienen. Darin untersuchen Sie den Begriff Liebe in seinen vielschichtigen Bedeutungsebenen und halten auch fest, dass über Liebe zu sprechen ein politischer Akt sei. Bevor wir in diese Aspekte einsteigen, würde ich gerne wissen, wie Sie eigentlich zu diesem Thema gekommen sind und was für Sie das Anliegen für dieses Buch war.
Ja, ich glaube, dafür muss ich ein bisschen ausholen. Und zwar so ganz zum Anfang. Ich habe Philosophie studiert in Konstanz und in Berlin und habe meine Masterarbeit schon über die Liebe geschrieben und danach eine Dissertation angefangen, weil ich gemerkt habe, dass ich mit der Masterarbeit dem Thema nicht gerecht wurde und das noch ausarbeiten wollte. Und ich habe aber im Studium schon ganz oft gemerkt, dass ich mir unter Philosophie eigentlich was anderes vorgestellt hatte, als an der Uni oftmals passiert ist. Also ja, ich war zum Beispiel im Studium dann sehr überrascht, wie mathematisch und analytisch das Studium ist und auch wie akademisch die Sprachlichkeit teilweise ist. Also manchmal hatte ich Seminare, in denen ich 1,5 Stunden saß und eigentlich nicht wirklich verstanden habe, worum es gerade geht, weil es einfach so viele Fremdwörter aneinandergereiht waren. Und für mich war Philosophie immer, also so wie es bei den alten Griechen war, dass man sich auf den Marktplatz setzt und irgendwie mit den Leuten spricht und ins Gespräch kommt und die Fragen des Lebens behandelt. Und da kam das mir immer sehr paradox vor, dass man sich dann so auf so einem Niveau unterhält, dass man eigentlich mit den Menschen, die auf dem Marktplatz sind eben oder die in unserer Gesellschaft sind, gar nicht wirklich in den Dialog gehen kann, sondern sich wirklich in so einem ganz elitären und ja in so einem Elfenbeinturm unterhält und in so einem elitären Zirkel ist. Und das hat mich schon im Studium oft gestört und mein Anspruch an die Philosophie war, das aufzubrechen. Und ich habe dann nach meinem Studium auch ganz viele Workshops für Kinder gegeben und mit Kindern philosophiert, weil ich eben wichtig fand, dass man auch mit den ganz kleinen Menschen von Anfang an philosophiert. Und habe dazu auch ein Buch geschrieben, das heißt Gedanken auf der Achterbahn. Das habe ich in meinem Verlag rausgebracht. Genau, und das ist so der grundlegende Anspruch an meine Philosophie oder wie ich mit Philosophie arbeiten will. Und die Doktorarbeit über die Liebe habe ich auch natürlich in diesem akademischen Niveau angefangen und irgendwann dann bemerkt, dass mein Anspruch eben ein anderer ist und dass ich das lieber populärwissenschaftlich veröffentlichen möchte. Und ja, dann habe ich es an Verlage geschickt, den Text, den ich hatte, und habe die Promotion abgebrochen und habe mich auf die Verlage konzentriert und musste auch nur 3 Jahre warten, bis das Manuskript angenommen wurde. Es hat auch eine Ecke gedauert, aber jetzt ist es ein ganz tolles Buch in der Übermorgen-Reihe erschienen. Das ist eine Reihe, in der mehrere Essays zu unterschiedlichen Themen behandelt werden. Und für mich war es jetzt total schön, dass ich eben viel freier schreiben konnte, viel freier arbeiten konnte, ganz viele unterschiedliche Quellen mit einbauen konnte, eben nicht nur philosophische Texte, die natürlich die Bodenarbeit sind in meinem Manuskript, Aber ich konnte zum Beispiel Aristoteles mit Miley Cyrus vergleichen oder Romeo und Julia mit Shades of Grey. Also so ganz viele Sachen auch aus der Popliteratur oder Filme oder Comics oder sowas mit einbauen, sodass der Text wirklich sehr lebendig und vielschichtig geworden ist und ich glaube auch sehr unterhaltsam zu lesen. Außerdem konnte ich mit Literatur von Feministinnen, von Frauen und von queeren Personen arbeiten und habe in meinen Quellen quasi 50% eben von diesen Autorinnen zitiert, was in der Philosophie auch leider überhaupt nicht üblich ist, weil wenn man sich Textsammlungen oder Sammelbände anschaut mit philosophischen Texten, dann sind die meistens zu 90% oder zu 99% oder sogar zu 100% alle aus männlicher Feder. Und mir war es sehr wichtig, ein Phänomen wie die Liebe so vielschichtig zu beschreiben, wie es eben ist und da auch so viele Stimmen mit reinzubringen, wie es gibt und eben auch die unterrepräsentierten Stimmen alle mit einzubringen.
Ja, Sie beginnen Ihr Buch unter anderem mit der Feststellung, dass der Begriff Liebe auf verschiedenen Ebenen allgegenwärtig gebraucht wird. Wir denken dabei sofort an Partnerschaften, vielleicht auch an die Philosophie als Liebe zur Weisheit, aber auch an Werbeslogans, Popsongs, Literatur, Film sowieso. Der Begriff ist also schwer einzufangen. Deshalb die Frage, könnten Sie kurz erklären, wie Sie sich diesem Phänomen in dem Buch eigentlich annähern?
Ja, also dieser Begriff begegnet einem wirklich überall. Wenn man sich so ein bisschen drauf konzentriert, dann merkt man, dass man den am Tag sehr oft hört oder liest, vor allem in der Werbung eben oder in Filmen, Popsongs. Wenn man das Radio anmacht, kommt eigentlich ständig irgendwas über die Liebe oder wenn man Zeitschriften aufschlägt. Und für mich war es deshalb so spannend und ich habe deshalb die Doktorarbeit angefangen, weil ich gemerkt habe, dass es eigentlich keine wirklich griffige Definition von Liebe gibt und sich eigentlich jeder Autor oder jede Autorin auf ein Feld der Liebe spezialisiert oder so ein Teilgebiet anspricht. Aber es gibt oder es gab für mich so keine umfassende, gute Definition für diesen Begriff. Und danach habe ich gesucht und habe auch selbst relativ lang gebraucht und habe mich dann aber wirklich auf das Wort konzentriert. Also was bedeutet das, wenn wir Liebe sagen? Was meinen wir mit diesem Wort? Und da habe ich 6 verschiedene Bedeutungsweisen herausgearbeitet. Ja, und mit diesen habe ich jetzt eine Definition erstellt, die für mich schlüssig ist.
Auf einige dieser Bedeutungsweisen werden wir noch eingehen. Im ersten Kapitel weisen Sie auf eine Unterscheidung zwischen Liebe und Verliebtsein hin. Sie zitieren die Soziologin Eva Illouz, die hierzu schreibt, Zitat, die romantische Einbildungskraft verwandelt die Liebe in ein vorgreifendes Gefühl, ein Gefühl also, das empfunden und erträumt wird, bevor es sich in Wirklichkeit einstellt. Dieses vorgreifende Gefühl wiederum beeinflusst die Einschätzung der Gegenwart, weil es ermöglicht, dass sich reale und fiktionale Emotionen überlagern und ersetzen. Zitat Ende. Sie fahren dann fort, es ist also nicht nur eine andere Person, sondern auch die Liebe selbst, in die man sich verlieben kann. Könnten Sie das erläutern?
Ja, also das kann man sehr schön eigentlich mit dem Beispiel von Romeo und Julia zeigen. Das ist ja eine Geschichte, die vermutlich alle kennen. Romeo trifft Julia auf einem Ball und ist natürlich sofort hin und weg. Aber wenn man sich die Vorgeschichte anschaut, dann war er davor in ein anderes Mädchen verliebt, in Rosalinde. Und sie hat ihm das Herz gebrochen und er war im Liebeskummer und ja, war eigentlich auf der Suche nach der Liebe. Also er hat war einfach unterwegs und hat geguckt, in wen er sich verlieben kann. Und dann kam Julia ums Eck und dann war es eben Julia. Und ich finde, dieses Beispiel zeigt total gut, dass man eben offen sein muss für die Liebe, um oder sich nach der Liebe sehnen muss, um sie überhaupt im Leben etablieren zu können. Ja, und wenn wir uns vorstellen, also es gibt ja oft diese Geschichten, man trifft sich irgendwo, man sieht sich an der Supermarktkasse. Es ist, man nennt es Liebe auf den ersten Blick, wenn man sich anschaut und beide wissen, das ist jetzt ein besonderer Moment. Der ist ja auch nur besonders, wenn beide den so wahrnehmen und beide bereit dafür sind. Sonst stehst du am Supermarkt und guckst jemanden an und es passiert halt einfach nichts. Also das ist dieses Zitat von Eva Illouz so in Alltagsbeispiele übersetzt.
Ja, und das zeigt ja auch, dass es viel mit etwas zu tun hat, was in einem selber ist. Also sie kontrastieren es ja später dann auch, dass Liebe auch etwas ist, was ja durch den Alltag läuft, durch geteilte Gefühle. Aber in dem Fall ist es ja etwas, was auch entsteht dadurch, dass wir Liebe suchen, eigentlich das Verliebtsein dort ja hervortritt und dann in dem Moment, in dem es in einer anderen Person zum Beispiel dann zusammenfällt, dann nennen wir es Liebe.
Genau, und das ist eigentlich so das erste größte Missverständnis, das es gibt in der gesamten Literatur, dass sehr viele Autoren und Autorinnen Liebe schreiben, aber eigentlich über dieses Anfangsphänomen forschen und schreiben, und das ist eigentlich die Verliebtheit. Und in der Neurowissenschaft kann man das sehr klar voneinander trennen. Da sind auch beide Phänomene sehr klar unterschiedlich erforscht und beschrieben. Und die Verliebtheit wird als eine Art Rauschzustand beschrieben oder eine Art Bahnzustand. Wenn man Hirnscans macht, dann ist es vergleichbar mit einer Suchterkrankung. Also da spielen die Hormone verrückt. Das sind ganz andere Hormone im Einsatz als dann in einer langfristigen Liebesbeziehung. Da legt sich nämlich alles wieder, der ganze Rummel vom Anfang wird wieder ruhiger und dieses Bindungshormon Oxytocin tritt in Kraft und dann entsteht Liebe. Aber in ganz vielen Texten wird eben schon von Liebe gesprochen in dieser wilden Anfangszeit. Und da müsste man eigentlich begrifflich klarer arbeiten und das als Verliebtheit bezeichnen.
Bevor es weitergeht, eine kurze Unterbrechung in eigener Sache. Dieser Podcast ist nur durch deine Unterstützung möglich. Wir freuen uns daher, wenn du den Podcast abonnierst, auf Spotify und Apple Podcasts bewertest und mit anderen Philosophieinteressierten teilst. Besonders freuen wir uns über deine Fragen und dein Feedback. Dieser Podcast ist nur durch deine finanzielle Unterstützung möglich. Mehr dazu erfährst du in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören und weiter geht's. Ja, im Kontrast dazu steht das zweite Kapitel Liebe als Aktion. Dort beginnen sie mit Aristoteles' Beschreibung von Philia, also vollkommener Freundschaft und wahrer Liebe, die nur zwischen besonders tugendhaften Menschen möglich sei. Das schien mir dann wieder relevant zu werden, als sie auf die Philosophin Angelika Krebs verweisen, die Liebe als ein geteiltes Gefühl beschreibt, also als das Teilen des Alltags, der Handlungen, Gefühle und des eigenen Selbst. Das impliziert ja, dass man Liebe auch erlernen kann. Was gehört denn zu diesem Erlernen dazu?
Ja, also wenn man von Liebe spricht, heißt es ja oft, das ist das größte Gefühl oder das schönste Gefühl. Und wenn man sich aber die Definition eines Gefühls mal genauer anschaut, erkennt man schnell, dass Liebe da eigentlich nicht darunter einzuordnen ist, weil die Liebe einfach ein längerfristiges Phänomen ist. Und Liebe kann ja auch im Hintergrund laufen, wenn man andere Gefühle hat. Also ich kann wütend sein und jemanden trotzdem lieben oder trotzdem traurig sein oder glücklich sein und jemanden lieben. Das heißt, Liebe ist nicht was, was so plötzlich aufploppt und dann wieder weg ist, sondern das ist eben längerfristig und nicht so punktuell anwesend. Und damit ist es eher vergleichbar mit einer Haltung oder mit einer Aktivität. Also man kann Liebe auch erlernen, und ich finde ganz schön den Vergleich, dass man es wie ein Handwerk erlernen kann eigentlich. Und dazu habe ich Erich Fromm zitiert, der die Kunst des Liebens geschrieben hat in den 50er Jahren. Damals ein großer Bestseller und auch heute noch ein tolles Buch und spannend zu lesen. Ja, und mit diesem Buch kann man eigentlich sich ganz schön der Praxis, der Liebespraxis annähern. Und im Grunde ist es das, was wir heute so unter diesem Trendbegriff Achtsamkeit erfahren. Also, dass man einfach auf sich selber achtet, das eigene Spüren wieder lernt. Was brauche ich? Was habe ich für Bedürfnisse? Den anderen oder die andere wahrnimmt und eben in so einen ganz stillen und vorsichtigen und reflektierten Dialog tritt.
Mhm. Ja, das erinnert ja durchaus an Tugenden. Also würden Sie sagen, dass dann dieses Modell dieser, ja, es ist vielleicht ein bisschen elitär zu sagen, dass es nur möglich sei zwischen besonders tugendhaften Menschen, aber in dem Sinne, dass Tugenden ja auch genauso was sein können, wie eben mit sich selbst in Reflexion treten, dann bestimmte Dispositionen Einhalt gebieten und so weiter, also zum Beispiel Wutausbrüche nicht zuzulassen und sowas, sich darin zu schulen. Also würden Sie sagen, dass da so ein aristotelisches Tugendverständnis irgendwie da mitschwingt, wenn man jetzt dieses Handwerk der Liebe in den Blick nimmt?
Ja, auf jeden Fall. Ich würde aber gar nicht sagen, dass es was besonders Elitäres ist oder was besonders Intellektuelles, sondern einfach damit zu tun hat, dass man sich selbst eben gut spürt und seine eigenen Bedürfnisse gut kennt. Und man muss auch keine Wutausbrüche unterdrücken, sondern einfach wissen, woher die Wut kommt und warum sie da ist. Und ich glaube, wenn man die Gefühle und Emotionen immer unterdrückt und versucht, nur im Kopf zu sein, dann schließt man ja ganz viel aus. Also der Körper spricht ja auch ganz viel und bringt ganz viel mit. Und wenn man da in dieses Gespür geht und in dieses Gefühl geht, dass man viel mehr bei sich selbst ist, wenn man alles immer rational argumentiert und reflektiert. Aber darum geht's eben, also dass wir wieder zu uns kommen und unsere eigenen Bedürfnisse erkennen und lernen. Und da sind wir, glaube ich, ziemlich weit weggekommen, auch durch diese ganze Digitalisierung und den Handykonsum zum Beispiel. Also wenn ich halt abends 3 Stunden am Handy hänge, dann habe ich mich mit irgendwelchen anderen Dingen beschäftigt, aber nicht mit mir und meinen Bedürfnissen. Also da sind wir in einer sehr großen Ablenkungsgesellschaft aktuell.
Ja, auf das Phänomen der Dating-Apps und was es mit Liebe zu tun hat, da kommen wir auch noch drauf. Ich würde zunächst nochmal auf einen anderen Aspekt eingehen. Als Sie auf Erwartungen und Spontanität in Beziehungen zu sprechen kommen, fällen Sie folgendes Urteil, Zitat: Eine Liebe, wie wir sie in Disney-Filmen kennengelernt haben, ist also ein Paradox, ein von vornherein zum Scheitern verurteiltes Vorhaben und somit eine logische Fehlkonstruktion, die im realen Leben nur schwer umsetzbar ist, Zitat Ende. Könnten Sie das erklären? Also was ist hier das Paradox, diese logische Fehlkonstruktion? Und vielleicht könnten Sie auch noch genauer auf die Rolle der Medien bei der Konstruktion von Liebesvorstellungen eingehen.
Ja, also hier beziehe ich mich auf den Soziologen Niklas Luhmann, der Liebe als Kommunikationscode sieht. Und laut ihm ist Liebe einfach wie so ein Ping-Pong-Spiel. Also wenn die Person A die richtigen Handlungen und Sätze tätigt und Person B darauf richtig antwortet, hat man halt relativ schnell eine Liebesbeziehung. Und das läuft ja alles nach einem Narrativ, das wir kennen aus Filmen und aus Büchern. Man lernt sich kennen, man nimmt Kontakt auf, man hat dann das erste Date. Und also es gibt ja auch so Dating-Regeln, dass man erst nach 3 Tagen wieder anruft und was weiß ich was. Da gibt's ja so ganz bestimmte Codes und die funktionieren einfach universell. Also wenn jemand dann sich 8 Wochen nicht meldet, ist es halt im meisten Fall wieder vorbei und oder wird irgendwie schwierig und kompliziert. Aber wenn sich 2 Leute da relativ gut in diesem Narrativ bewegen, dann kann sehr schnell eine Liebesbeziehung entstehen. Und das Paradox liegt eben darin, dass man in der romantischen Vorstellung davon ausgeht, dass der oder die andere von selbst erkennt, was für Bedürfnisse und was für Vorstellungen man hat und man die nicht kommunizieren darf, weil damit dann die Romantik wieder passé ist. Also wenn ich jetzt zum Beispiel möchte, dass mein Partner mir Blumen mitbringt und ich sage, ich wünsche mir, dass du mir Blumen mitbringst und er steht abends mit einem Strauß Blumen da, ist es nicht besonders romantisch. Aber wenn er von selbst mit einem Strauß Blumen kommt, ist es natürlich die große romantische Geste. Und genau, also das ist das, was mit diesem Paradox gemeint ist und das, was medial natürlich total überhöht wird, weil wenn wir uns Hollywood und Walt Disney anschauen, dann sind diese Geschichten einfach voll von total überzogenen Klischees und von total überzogenen romantischen Gesten, die irgendjemand bringt. Man singt vor Fenstern oder pflanzt irgendwelche Blumen und richtet Wohnungen, einkauft Häuser. Also da gibt's ja die größten Geschichten. Mhm. Und da liegt natürlich auch ein großes Frustpotenzial, weil wenn wir uns das die ganze Zeit anschauen, diese ganzen Geschichten und merken in unserem Leben, ist es eigentlich nicht so, ja, dann fragt man sich, was ist bei mir los? Ist mit mir was falsch? Ist mit meiner Beziehung was falsch? Was ist da eigentlich? Und ja, steigert sich in so einen Frust rein, der eigentlich gar nicht nötig ist. Und es liegt auch daran, dass diese meisten Geschichten, die da erzählt werden, halt auch wieder über die Verliebtheit erzählen und nicht über die Liebe. Also die meisten Filme und Geschichten enden mit dem ersten Kuss oder mit der Hochzeit und da beginnt ja Liebe eigentlich erst und da wird es eigentlich erst spannend.
Ja, ich würde nochmal genau auf diese Konstruktion von Liebesvorstellungen in den Medien eingehen wollen. Würden Sie sagen, das ist dann sozusagen ein allgemeiner Defekt in diesen Erzählungen, die dort konstruiert werden? Also, dass man sich halt auf dieses Verliebtsein konzentriert und stattdessen eben ja zum Beispiel die Liebe als Aktion, die dann sozusagen über eine Lebensspanne entwickelt wird, die halt nicht mit einbezieht in so einem Film. Es erzählt sich ja auch viel schwieriger als jetzt diese aufregenden ersten Wochen oder so.
Genau, also ich glaube, daran liegt es einfach, diese Aufregung und diese tollen Geschichten, die am Anfang passieren, die ja auch mit so einer Magie aufgeladen sind. Also da passieren ja auch oft Dinge, die irgendwie gar nicht wirklich zu fassen sind und gar nicht wirklich zu erklären sind. Und dann sowas Mystisches bekommen, das ist natürlich toller Stoff für Geschichten und ein toller Stoff für Hollywood und das Kino. Und ich finde es natürlich total schön. Ich mag die Geschichten auch alle sehr und finde es einfach nur wichtig, dass man sich klar macht, dass wir halt alle von klein auf damit aufwachsen. Also wir alle sind mit Walt Disney Filmen aufgewachsen, also zumindest meine Generation. Und wir haben von Kindheit an irgendwie Filme geguckt wie Susi und Strolch oder Cinderella oder ja König der Löwen, was das ist, ja überall diese gleiche Geschichte drin, dass irgendwo der Prinz ist oder irgendwo diese Erlösungsgeschichte und diese große, dieser große magische Punkt. Und man muss sich einfach bewusst machen, dass das eben alles Geschichten über die Verliebtheit sind und dass die mit einer langjährigen Liebesbeziehung nichts mehr zu tun haben. Und ich glaube, wenn man das verstanden hat, dann ist es auch gut und dann kann man die auch mit gutem Gewissen weiter anschauen, ohne selbst eben frustriert zu sein.
Ja, und da fällt mir ein, das ist ja wahrscheinlich nicht mal besonders, also nicht mal ein besonders modernes Phänomen, wenn man sich so eine Liebesgeschichte anschaut wie von Longus, Daphne und Chloes. Da ist ja praktisch auch die Erzählung, also eine antike Liebeserzählung, wo es dann darum geht, dass ja zwei Personen aus eigentlich unterschiedlichen Schichten, die dürfen gar nicht zusammen sein und die Geschichte erzählt eigentlich nur, wie die dann zusammenkommen und dann heiraten sie und dann endet die Geschichte. Aber da müsste sie eigentlich anfangen.
Genau, das gleiche Schema haben wir dann wieder bei Romeo und Julia. Da sterben sie halt, da wissen wir dann auch wieder nichts über die Liebesbeziehung. Und das gleiche Prinzip haben wir dann auch eigentlich bei Shades of Grey. Also das läuft auch wieder nach demselben Muster. Und wir sehen halt an diesen Geschichten, ich meine, Shades of Grey ist ein wahnsinniger Bestseller, das meistverkaufte Taschenbuch. Das heißt, diese Geschichten finden ja einen großen Anklang in unserer Gesellschaft und stoßen auf ein großes Interesse. Von daher sind die wichtig und gut, aber man muss die eben ein bisschen differenziert und reflektiert betrachten.
Ja, im Zuge dessen gehen sie auch auf den Film Ich bin dein Mensch ein, aus dem sie das Indiz für eine Unerfüllbarkeit der Liebe oder die Sehnsucht nach dem Unperfekten bestärkt sehen. Könnten Sie das noch ausführen?
Ja, also der Film Ich bin dein Mensch ist von der Regisseurin Maria Schrader, war auch für die Oscars nominiert, ein deutscher Film. Und er handelt von der Wissenschaftlerin Alma, die ein Gutachten erstellen soll über einen Androiden, der so programmiert ist, dass er der perfekte Partner ist. Und sie möchte das eigentlich nicht und ist sehr skeptisch und widerwillig, aber für die Wissenschaft macht sie das und für dieses Gutachten und holt sich Tom, den Roboter, nach Hause und experimentiert mit ihm. Und Tom ist einfach gut aussehend, weiß alles, kann alles, hat perfekte Manieren und groovt sich so langsam auf die Bedürfnisse von Alma ein. Also er tastet sich da auch vor, was braucht sie nicht. Und mimt irgendwann den perfekten Partner. Und ja, dieser Film wirft einfach Fragen auf, was ist Liebe, was kann Liebe sein, wenn man eben eine Maschine lieben kann oder einen Roboter lieben kann. Und es ist auch gar nicht so absurd, weil es gibt eben mittlerweile schon Apps, in denen man sich Chatbots aufs Smartphone installieren kann, die eben auch der perfekte Partner oder die perfekte Partnerin sind. Und die berühmteste App, das ist Replika, die hat über 10 Millionen Nutzer und Nutzerinnen. Das heißt, es gibt einfach schon Menschen, die Beziehungen mit Robotern führen und die in Foren auch darüber berichten, dass das die beste Beziehung ist, die sie je hatten. Also darüber muss man nachdenken. Und das Schöne an dem Film ist eben, dass Alma in ihrem Gutachten dann zu dem Schluss kommt, dass der Androide eben keine wirkliche Beziehung ersetzen kann, weil es eben in der Liebe um die Unerfüllbarkeit geht und auch um das Unperfekte und um die Reibung, die zwischen zwei Menschen entsteht, die man dann eben mit einem Roboter oder mit einer Maschine nicht hat. Aber das Ende des Films, das ich jetzt nicht spoilern möchte, wirft dann nochmal andere Fragen auf und nochmal einen anderen Blick auf die Thematik. Also ich glaube einfach, dass wir mit dem Thema KI und Liebe, da werden wir in Zukunft noch viele neue Fragen beantworten müssen.
Ja, es erinnert mich an eine Passage in Ihrem Buch, da erwähnen Sie so eine Gegenüberstellung zwischen der Ansicht, dass Partnerschaften so eine Art Gefängnis sind, aus denen man sich lösen muss, weil sie sozusagen Autonomie einhegen, man muss sich ja anpassen und so weiter. Und dann die andere Position, die sagt, nein, gerade in Partnerschaften oder Liebesbeziehungen im Allgemeinen schafft man sozusagen ein drittes Moment, was man nicht alleine schaffen kann aus sich selber, indem man aneinander wächst, so zum Beispiel. Ja, das wäre sozusagen jetzt auch ein Beispiel für dieses Unperfekte, was dann auch sozusagen ein drittes wäre, was nur zustande kommt, wenn man sozusagen eine, in Anführungszeichen, echte Liebesbeziehung hat und nicht zu einem, sozusagen einer Bedürfniserfüllungsmaschine, was ja dieser Android dann wäre.
Genau, es gibt ja zwei Sprichwörter. Das eine ist gleich und gleich gesellt sich gern. Das andere ist Gegensätze ziehen sich an. Und ich finde, ja, da kann man eben Position beziehen. Wenn man sich eben was Gleiches sucht, dann kann man eben auch den Roboter nehmen, der einfach programmiert ist, so zu sein, wie man es haben möchte. Und wenn man eben mit Gegensätzen arbeiten will, dann würde ich einen Menschen bevorzugen. Und, ja, damit kommt man halt auch in andere Tiefen, weil man natürlich auch andere Triggerpunkte bekommt und sich selbst immer wieder in Frage stellen muss, sich selbst immer wieder reflektieren muss. Das ist natürlich harte Arbeit und nicht immer einfach. Und sehr anstrengend, aber auch eine viel tiefgründigere Beziehung und die nicht so an der Oberfläche kratzt, wie es vielleicht mit jemand sehr Ähnlichem oder sehr Gleichen ist.
Ja, könnte man da nicht den Unterschied einführen, dass man an dem Androiden deswegen keine wirkliche Liebesbeziehung haben kann, weil man daraus nicht etwas über sich selbst lernt, weil man lernt ja nicht sozusagen wirklich menschlich zu sein. Wenn ich die Annahme einführe, dass Liebe ein genuin menschliches Phänomen ist, dann würde man da ja sozusagen keinen Zugewinn haben in diesem Sinne. Aber wenn ich eine Liebesbeziehung mit einem Menschen führe, dann ist dieses Dritte, von dem ich eben gesprochen habe, ja dieses Moment, dass man daran auch über sich selbst lernt, was es heißt, überhaupt ein Mensch zu sein und zu lieben, indem man sozusagen in Kontakt tritt mit jemand anderem.
Ja, das Spannende an diesem Filmbeispiel war eben für mich, dass man gesehen hat, dass man auch ganz viel über sich selbst als Mensch erfährt, wenn man von dieser Maschine gespiegelt wird. Ja. Also von daher würde ich das jetzt nicht so unterstützen, sondern ich glaube, es ist immer eine Frage der Haltung und was man draus macht. Also man kann, glaube ich, auch, wie man an diesem Beispiel eben sieht, eine gute Beziehung mit einem Roboter führen und da für sich was Gutes rausholen. Es ist halt einfach eine Entscheidung, die man treffen muss. Möchte ich das oder möchte ich das nicht? Und das ist es in Liebesdingen halt immer. Es ist immer eine Entscheidung. Wie möchte ich es gestalten? Wie möchte ich das machen? Es muss jeder und jede für sich persönlich treffen. Und da kann man nicht einfach irgendwas vorgeben und für alle Menschen ja die gleiche Handlungsanweisung geben.
Ich würde jetzt nochmal gerne auf ein persönliches Thema zu sprechen kommen. Sie haben es in Ihrer Vorstellung schon erwähnt. Mitten im Buch springt ein kurzer Abschnitt an, den ich als Kritik einer Philosophie oder vielleicht an ihrer Ernsthaftigkeit gelesen habe. Ich zitiere mal. An dieser Stelle ein kleiner Tipp an alle, die mitten im Philosophiestudium stecken. Entspannt euch. Es ist vielleicht gar nicht notwendig, sich stundenlang den Kopf darüber zu zerbrechen und in akademischen Diskussionen ernsthaft klären zu wollen, was ein vollständig zugedröhnter Philosoph im Koridranrausch verfasst hat. Sie sprechen da über Sartre. Könnten Sie das kurz einordnen? Und wenn Sie möchten, auch nochmal Ihre Erfahrung mit und den Werdegang in der akademischen Philosophie schildern. Sie erwähnen es ja auch dann ganz kurz im Nachwort.
Ja, also ich habe über Sartre eine Biografie gelesen und da wurde aufgeführt, was er konsumiert hat zum Frühstück und über den Tag hinweg. Und es ist einfach eine irrsinnige Anzahl von Opiaten, Alkohol, fettem Essen, Zigaretten und eben, ja, also Betäubungsmitteln, die eigentlich Pferde außer Kraft setzen. Damit hat Sartre eben seinen Arbeitsalltag gestartet. Und das war für mich so ein Punkt, an dem ich echt lachen musste, weil ich mir dachte, okay, und jetzt sitzen da viele Studenten und Studentinnen und Professoren und Professorinnen in Seminaren und versuchen, diesen Text stocknüchtern zu analysieren, der im totalen Vollrausch verfasst wurde. Und ich weiß nicht, ich habe es auch selber im Studium ausprobiert und habe auch betrunken Texte geschrieben, die man einfach dann am nächsten Tag selber nicht mehr versteht, weil man nicht mehr weiß, in welchen Sphären man da unterwegs war und was man da gemacht hat. Und auf die Texte habe ich absurderweise, also teilweise die besten Noten bekommen, die ich dann selber nicht mehr erklären konnte. Und das war für mich dann wieder so ein Beweis, dass es halt wirklich nur darum geht, möglichst abgehoben und möglichst verschachtelt in irgendeine Sprachlichkeit zu gehen, die nach außen hin total intellektuell wirkt, aber eigentlich keine Substanz hat, weil nicht mal ich als Autorin weiß, um was es in diesem Text eigentlich geht. Und ich weiß nicht, ob Sartre in manchen Texten weiß, worum es für ihn da gegangen ist. Und natürlich macht das Spaß. Also ich habe das Philosophiestudium geliebt und mochte das total gerne, einfach zu spüren, dass das Gehirn ein Muskel ist und dass man den trainieren kann und dass der auch mal wehtun kann und dass man manchmal wirklich über irgendwelche Probleme Stunden, Tage und Wochen nachdenken muss und kann und dann findet man eine Lösung. Also das ist ja immer der schönste Moment, wenn auf einmal so ein Knoten sich löst oder man so einen Geistesblitz hat oder einen Lichtblick hat. Und das ist natürlich toll, wenn man das im Studium erfahren darf und lernen darf. Mein großes Glück an der Uni und vor allem dann in der Doktorarbeit war, dass ich mit meinem Doktorvater eine Lehrperson hatte, die sehr unterstützend war und sehr tolle Seminare auch zur Liebe angeboten hat, was mich total motiviert hat, am Ball zu bleiben. Und es gab da eben nie irgendwie eine Kritik, die irgendwie vernichtend war oder die verletzend war, sondern es war immer durch die Bank positiv und konstruktiv. Und ich glaube, sonst hätte ich gar nicht so langen Atem gehabt und wäre so lange dabei geblieben. Also kann ich allen, die aktuell in der Nähe von Dortmund sind, kann ich die Seminare von Michael Kühler sehr ans Herz legen. Da lernt man wirklich sehr tolle Dinge über die Liebe auch. Aber für mich war es eben immer wichtig, diesen Alltagsbezug zu haben und ja, also einfach mit Menschen drüber sprechen zu können, mit ganz normalen Menschen, so im Smalltalk, dass man da auch die großen philosophischen Lebensfragen ansprechen kann. Und ja, ich finde so eine philosophische Praxis eben total wichtig. Also es gibt ja viele Bereiche, die viele Menschen beschäftigen, eben wie auch die Liebe. Und wenn man dort Probleme hat, dann kann man natürlich zu einem Paarpsychologen oder zu einer Paarpsychologin gehen oder überhaupt generell zu einer psychologischen Beratung. Aber oftmals sind die Themen ja gar nicht wirklich psychologischer Natur, sondern eher philosophischer Natur. Und da finde ich, da bräuchte es auch Anlaufstellen, dass es so Alltagsprobleme und Alltagsfragen gibt, die man einfach besprechen kann, wenn man da nicht weiter weiß als ganz normaler Mensch, der nicht studiert hat und nicht akademisch ist.
Im Kapitel Liebe als Utopie schreiben Sie in Anlehnung an Bell Hooks den bemerkenswerten Satz, Zitat, begreift man die Liebe in diesem Sinn und damit als eine Urkraft des Lebens, als Grundmotivation und Handlungsorientierung, so erhält sie das Ausmaß einer Utopie. Kurz darauf, der Begriff der Liebe hat nicht nur eine religiöse oder spirituelle Komponente, sondern auch eine politische Bedeutung. Er ist relevant im Kampf für die Achtung der Menschenrechte gegen Sexismus und Diskriminierung. Zitat Ende. Da kurz und knapp die naive Frage, warum ist das so? Also könnten Sie das kurz ausführen?
Ja, also dazu muss ich zuerst sagen, dass Bell Hooks eine US-amerikanische Feministin und Aktivistin ist, die philosophische Texte verfasst hat und auch doziert hat als Professorin. Und was ich an ihren Texten so wahnsinnig gerne mag, ist, dass sie Spiritualität und die akademische Welt verbindet und dadurch eben eine Brücke schlägt, die ich sonst eigentlich noch nirgends gefunden habe. Weil Spiritualität ja sonst in der Philosophie eher ja als Gegenpol behandelt wird oder nicht mit einbezogen wird und eher so als Gegensatz zur Geisteswissenschaft steht. Und für mich war eben immer schon klar, es gibt auch Dinge, die wir mit dem Kopf nicht begreifen können und die wir mit dem Verstand nicht klären können, die aber irgendwie trotzdem da sind und trotzdem eine große Rolle spielen. Und deswegen fand ich die Texte von Bell Hooks so toll, weil sie das eben verbindet und verbindend erklärt. Und der zweite große Punkt, warum ich sie sehr gerne lese und mag, ist, dass sie einen total guten Feminismus beschreibt, der eben nicht gegen Männlichkeit und Männer geht, sondern sehr verbindend ist und einfach aufzeigt, warum ist das Patriarchat schädlich für alle Geschlechter. Ja, warum ist Liebe politisch? Also wir leben einfach in einer Welt, in der Liebe durch die Gesetze auch reglementiert wird. Also wenn wir uns umschauen, wir haben natürlich das große Glück, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der wir einen sehr freien Umgang mit der Liebe haben, auch wenn es immer noch Luft nach oben gibt. Aber wenn wir uns in der Welt umschauen, gibt es immer noch Länder, in denen zum Beispiel Homosexualität oder queeres Leben verfolgt wird und unter Strafe gestellt ist. Und somit ist es eben politisch, wie wir lieben, wen wir lieben. Oder auch wenn wir ein paar Jahrhunderte zurückgehen, dann war es in unserer Gesellschaft auch sehr reglementiert, wer wie zu lieben hat. Und somit ist es total politisch. Und auch wenn wir das in unsere Welt beziehen, gibt es zum Beispiel Gesetze, also allein die ganzen Regelungen mit der Ehe, Ehegattensplitting oder die Elternzeiten zum Beispiel, geben sehr klar vor, wie wir als Paar zu leben haben. Und also solange zum Beispiel die Elternzeiten nicht angepasst werden, werden wir halt keine wirkliche Gleichberechtigung haben. Und wenn wir in die skandinavischen Länder gucken, dann können wir sehen, dass es eine politische Entscheidung ist, wie das zu laufen hat und dass es sehr einfach wäre, das zu ändern.
Ja, das wäre jetzt die Dimension von Liebe als Institution, die Sie da in dem Buch erklären. Und die politische Dimension der Liebe vertiefen Sie auch an anderer Stelle, wenn Sie von neuen Formen von Beziehungen, Neubewertung der Ehe und den traditionellen Normen der Liebe sprechen. Da die Frage, warum stößt das teilweise auf so viel Widerstand? Also warum sorgt die Frage, wie wir lieben und das gesellschaftlich aushandeln, für so viele verhärtete Fronten?
Also ich glaube, es liegt daran, dass es erstmal vieles in Frage stellt, wenn eben neue Formen der Liebe kommen. Also zum Beispiel, wenn sich queere Menschen zeigen und zeigen, dass Liebe anders funktionieren kann, oder wenn polyamoröse Beziehungen en vogue werden und Leute zeigen, es geht auch, dass ich nicht nur zwei Menschen liebe, sondern mehrere. Und solche Beziehungen einfach sichtbar werden, das stellt natürlich alte Muster in Frage, die seit Jahrhunderten etabliert sind und die auch berechtigt irgendwie funktioniert haben. Und das ruft natürlich bei vielen Menschen erstmal eine Angst hervor. Und eine Unsicherheit. Und ich denke, daher kommt schon mal die erste Verhärtung. Dann, denke ich, liegt es daran, dass mit dem Thema Liebe sind halt auch einfach alle Menschen betroffen. Also man kann sich eigentlich gar nicht dem Thema entziehen. Man ist immer irgendwie, muss man Position dazu beziehen. Also selbst wenn man glücklicher Single ist, hat man beschlossen, okay, ich bin glücklich alleine, ich brauche keine Liebesbeziehung. Und selbst dann findet man bestimmt Liebe in irgendwelchen anderen Formen in seinem Leben, sei es zur Familie, sei es zu Freunden, in der Arbeit, in Hobbys, zur Natur oder zur Spiritualität. Also der Liebesbegriff ist so vielschichtig, dass man den eben nicht nur immer auf diese romantische Idee und auf Beziehungen konzentrieren muss. Aber selbst wenn wir das tun, sind wir alle nicht frei davon und müssen uns da irgendwie dazu positionieren. Und das führt natürlich immer zu Verhärtungen. Also das haben wir auch in der Pandemie gesehen, da konnte man sich nicht entziehen, da musste man Positionen beziehen und dann sind die Fronten ganz schnell sehr hart geworden und sehr ins Gegeneinander gegangen. Oder auch bei der Klimakrise, das ist ein Thema, das uns alle betrifft, da können wir uns alle nicht davor verstecken. Da gibt es natürlich auch diese harten Fronten. Ja, aber ich denke, es ist immer wichtig, aufeinander zuzugehen und Toleranz zu üben und Toleranz zu zeigen. Und das ist ja auch der wichtigste Wert unserer Demokratie, dass es auch verschiedene Meinungen und verschiedene Formen geben kann, die gleichberechtigt nebeneinander stehen. Und so unterschiedlich wie wir Menschen sind, sind auch die Liebesbegriffe, die wir haben. Und dazu muss einfach jede Person für sich den richtigen wählen und den richtigen Weg finden.
Ja, könnte man da sagen, eben weil Liebe einerseits was sehr Intimes ist, was Privates ist und zugleich eben politisch, dass eben solche neuen Entwicklungen, die jetzt auch eigentlich nicht neu sind, wenn man sich die Unterdrückungsgeschichte von queeren Menschen anschaut in der Geschichte, dass aber eben jetzt in der Aktualität das als eine Art, ja, Infragestellung bestimmter Arten und Weise von Liebe aufgefasst wird. Also im Sinne von, dass Menschen, die das eben für fremd halten, dann sagen, dieses Neue hinterfragt die Art und Weise, wie ich liebe. Und deswegen ist es eine Gefahr für mich.
Ja.
Ist das sozusagen auch eine mögliche Beschreibung für diesen Widerstand, der sich regt?
Ja, natürlich. Also wenn man selbst irgendwelche Unsicherheiten hat und einfach nur nach Schema F liebt, also so wie ich es im Walt Disney-Film gelernt habe und im Hollywood-Film, so mache ich das jetzt auch. Und dann kommt jemand, der es total anders macht. Also in Walt Disney gibt es keine queere Liebe. Da gibt es auch keine Homosexualität, die dargestellt wird. Da gibt es auch keine Poly-Liebe. Da gibt es ein ganz klares Schema, das läuft total heteronormativ ab. Und wenn ich mich natürlich daran orientiere und gar nicht die Frage stelle, brauche ich vielleicht was anderes oder möchte ich anders sein, dann führt das natürlich ja zu großen Unsicherheiten und Ängsten. Ja, und das sehen wir in unserer Gesellschaft zum Beispiel. Finde ich es total erstaunlich, dass es immer noch keinen Profifußballspieler gibt, der aktiv spielt und sich zu seiner Homosexualität bekennt. Hm. Also da sind wir einfach doch noch sehr, also gibt es noch viel zu tun und viel zu machen.
Ja. Zu guter Letzt würde ich gerne noch auf einen soziologischen Aspekt der Liebe genauer eingehen, nämlich die Digitalisierung der Liebe. Dating-Apps boomen und prägen das Liebesleben ganzer Generationen. Welchen Einfluss hat das jetzt auf das Bild von Liebe?
Also einen immens großen, weil einfach die Digitalisierung in jede Beziehung mittlerweile eingezogen ist. Egal, ob diese Beziehung jetzt als Online-Beziehung anfängt, was natürlich auch immer häufiger passiert. Aber selbst wenn man sich eben an der Supermarktkasse kennenlernt, kann man sich immer noch vor dem ersten Date googeln und hat wahnsinnig viele Informationen schon, bevor man sich eigentlich wirklich trifft und aufeinander einlässt und von dem anderen was erzählt bekommt. Ja, und wenn ich mir alleine vorstelle, wie unsere Eltern sich kennengelernt haben, also noch eine Generation vor uns, da gab es diese Möglichkeit nicht. Also da musste man sich wirklich austauschen, um jemanden kennenzulernen und wirklich ins Gespräch gehen, in den Dialog gehen oder hat vielleicht was von anderen Leuten gehört. Das war aber so, ja, die größte Informationsdichte, die man haben konnte. Und heute kann ich eben auf sozialen Medien kann ich gucken, wo war der oder diejenige letztes Jahr im Urlaub, welche Jobs hat er, welche Karrieren sind da. Also es ist ja eine wahnsinnige Informationsdichte, die uns heute schon zur Verfügung steht, was natürlich auch wieder Vor- und Nachteile hat. Man kann sehr effektiv sein in der Wahl eines Partners oder einer Partnerin und sehr schnell aussortieren. Aber andererseits geht dadurch vielleicht auch wieder was verloren und eben auch diese Gegensätzlichkeit, an der man auch wachsen kann, kriegt dann eigentlich gar keine Chance, weil ich vielleicht schon jemanden aus meinem Tinder-Profil rausschmeiß, weil ich irgendwie eine Information habe, die mir jetzt nicht gut gefällt, obwohl die eigentlich gar keine Rolle spielen würde. Ja, und wenn wir halt dann auch in die bestehenden Liebesbeziehungen gucken, dann spielt auch da die Digitalisierung eine ganz große Rolle, weil wir uns auf WhatsApp schreiben und über die ganzen Messenger und in so einer ständigen Überwachung sind. Also wir sind ständig in Kontakt, ständig in Kommunikation, können die ganze Zeit Bilder und Videos austauschen und haben eigentlich kaum Pausen oder Zeit für uns alleine. Ja, für mich war das so ein Moment, also ich selbst nutze kein Smartphone, weil ich also da sehr skeptisch bin und für mich einfach beschlossen habe, dass das mir zu viel ist, zu viel Informationen, die ich darüber bekommen würde, die mich überfordern würden. Und ich habe aber eine Zeit lang einen Instagram-Account geführt und habe dann aber auch bemerkt, dass es auch nicht meine Art ist, wie ich nach außen treten möchte und habe den wieder gelöscht. Und daraufhin habe ich Mails bekommen von Leuten, die in ganz großer Sorge waren und dachten, mir wäre jetzt was wahnsinnig Schlimmes passiert oder ich wäre vielleicht sogar gestorben. Und das fand ich dann wirklich erstaunlich, dass Leute es für realistischer halten, dass ich tot bin, als dass ich meinen Instagram-Account wieder lösche. Und da merkt man halt einfach, wie sehr die Digitalisierung, was für eine große Rolle die spielt und wie sehr die in unser Denken eingreift, wie sehr die in unseren Alltag eingreift. Und ja, das hat für die Liebe natürlich ganz, ganz große Konsequenzen. Und ich glaube, auch hier muss jeder ganz stark für sich selbst reflektieren, was man da für einen Nutzen draus ziehen kann und wo es einfach gefährlich und schädlich wird. Und dann muss man da auch einfach die Handbremse anziehen und sich selbst davor schützen.
Ja, da ist ja auch der Aspekt dahinter, dass man praktisch die ganze Zeit verfügbar sein muss. Ja, also wer nicht online da ist, der existiert nicht, als wie Ihr Beispiel eigentlich es schön illustriert hat. Aber gleichzeitig gibt es ja auch die Beschreibung von Dating-Apps im Sinne einer kapitalistischen Verwertungslogik. Also dass da eigentlich so eine Art Marktplatz der Liebe geschaffen wird, wo man jetzt nach sehr, sehr, sehr speziellen Kriterien und sehr vielen Details ausfiltern kann, was möchte ich und was nicht, was suche ich. Das ist einerseits ein Vorteil, aber andererseits erzeugt es ja auch einen enormen Druck oder eine Art von eben dieser Verwertungslogik, dass man sagt, man möchte den perfekten Partner finden oder man möchte das maximieren in diesem Sinn. Und anstelle, dass, ja, was Sie auch angedeutet haben, dass man dann Beziehungen eingeht und diesen Aspekt wieder aufgreift, dass man aneinander wachsen kann. Was man ja dann oft dadurch eben ausschließt, dass man sagt, man hat das schon so gut optimiert und wenn da die Kriterien von Anfang an nicht passen und die Hobbys nicht alle übereinstimmen, dann wird daraus eh nichts werden.
Ja, also die Liebe hatte schon immer einen Bezug zum kapitalistischen Verwertungssystem, schon bevor die Digitalisierung irgendwie stattgefunden hat. Die Ehe war ursprünglich dazu da, um Güter zu erhalten und Familieneigentümer weiterzugeben. Also da wurden die Ehen noch arrangiert, um einfach Besitz zu erhalten, vermehren und weiterzugeben. Mhm. Und als das aufgebrochen wurde, hatte die Liebe auch einen stark ökonomischen Touch. Also als dann die Fabriken kamen und auch dieser Arbeitsgeist, jeder kann selbst seines Glückes Schmied werden und selbst seinen Reichtum kreieren. Auch da gab es wieder ganz viele Statussymbole. Und natürlich war das schon immer eine Marktlogik. Also man hat sich immer orientiert nach guten Partnern, nach perfekten Partnern. Also das ist nicht durch die Digitalisierung entstanden. Aber was jetzt natürlich da ist, ist so eine wahnsinnige Verfügbarkeit. Also wenn ich jetzt eine Krise in meiner Beziehung habe, dann mache ich mein Smartphone an und habe da 2 Millionen neue potenzielle Partner und kann mir natürlich überlegen, gehe ich jetzt in diesen Konflikt und gehe ich jetzt durch diese harte Arbeit oder suche ich mir halt einfach den nächsten, den es mir hier anzeigt und fange einfach mit dem von vorne an und bin wieder verliebt und alles ist wieder leicht und rosa und toll. Das ist natürlich eine ganz große Versuchung. Ja, da kann man sich sehr schnell ablenken und verlieren, nicht mehr in diese tiefen Konflikte reingehen, was natürlich auch wieder eine Chance ist. Also es muss ja auch nicht schlecht sein. Man kann auch sagen, okay, diese Beziehung ist wirklich schwierig und wirklich dysfunktional. Ich lasse es und suche mir was Einfacheres. Also auch da gibt es wieder keine klare Wertung oder keine klare Regelung, wie man zu handeln hat. Auch da darf man sich wieder selber fragen, was möchte ich? Möchte ich da jetzt lieber tiefer gehen oder möchte ich mich ablenken und was Leichtes und was Schönes haben? Das ist ja auch ein Lebenskonzept.
Dann bedanke ich mich herzlich für Ihre Zeit und das interessante Gespräch.
Ja, vielen Dank auch.
Auch bei dir möchte ich mich fürs Zuhören bedanken. Ich hoffe, dir hat die Episode gefallen. Denke daran, den Podcast zu abonnieren, zu teilen und dein Feedback einzubringen. Danke und bis zur nächsten Folge.